kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas.
Aber dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien nur unwesentlich teurer als europäische Titel.
Wir sehen beispielsweise in Vietnam sogar noch positives Wachstum. Ja.
Insbesondere die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung.
Das ist ja nach wie vor von Banken.
Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also wir sind kein Private Equity Investor, der wirklich in Direktbeteiligung rein.
Das ist das große Bild. Der gemeinsame Podcast des Private Banking Magazin und ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich führe auch dieses Gespräch aus meiner Perspektive als Family Officer, Beirat und Treasurer. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Bevor wir uns auch in dieser Folge wieder mit den Kapitalmärkten beschäftigen, ist mir folgender Hinweis wichtig. Die Gespräche, die ich in diesem Podcast führe, sind zum einen ohne jegliche Gewähr und zum anderen keine Anlageberatung. Erst recht nicht für bestimmte Finanzprodukte. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Herzlich willkommen zurück in einem aktuellen Podcast. Nach vielen Kongressgesprächen sind wir jetzt nach dem ersten Halbjahr wieder zurück in der Aktualität und dürfen nach einem extrem guten Aktienhalbjahr fragen, wie es denn weitergeht. Also nachdem die Dominanz der Technologietitel ja schon im ersten Quartal so offensichtlich war, die Dominanz der Wachstumstitel im zweiten Quartal, können wir jetzt fragen, wohin rotiert denn der Aktienmarkt weiter? Werden wir uns von der Dominanz der Technologietitel etwas verabschieden müssen? Werden wir in Value, in Dividenden, in Small- und Mid-Caps gehen können? Werden wir uns regional anders ausrichten müssen? Wie trägt die Präsidentschaftswahl in den USA unseren Überlegungen rechnen, wenn jetzt der sehr, sehr wahrscheinliche neue US-Präsident Donald Trump seine Politik durchsetzt? Was heißt das eigentlich für die Besteuerung von Aktienunternehmen in den USA? Was heißt es für Zölle, was heißt es für die Geopolitik und wie stehen wir in Europa mit unserer sehr heterogenen politischen Situation da? Was heißt das für unsere Schuldenpolitik und für unsere Währung? Wohin können wir uns eigentlich sinnvollerweise in die Emerging Markets diversifizieren? All das sind Fragen, die wir heute mit Achim Siller von Pictet besprechen dürfen. Achim Siller ist der Chef im deutschsprachigen Maschinenraum im Portfolio-Management bei Pictet und er hat uns schon in der Vergangenheit in diesem Podcast extrem wertvolle Hinweise gegeben und ich freue mich wahnsinnig, dass wir über all diese Themen sprechen, übrigens auch über den Anleihenmarkt. Viel Spaß, reiche Beute und schreiben Sie mit, es lohnt sich. Das war ein tolles Gespräch. Kommen Sie mit auf eine einstündige Rundreise in die verschiedenen Regionen, die wir als Anleger beleuchten. Wir haben in der Vergangenheit mit Achim Siller vor allen Dingen Schwerpunkte in Asien gesetzt. Heute besprechen wir sozusagen den ganzen Globus und das war sehr, sehr lohnenswert. Viel, viel Spaß. Allerhöchste Zeit, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir nochmal mit Achim Siller von Pictet sprechen. Lieber Herr Siller, ganz herzlich willkommen zurück im großen Bild. Ich freue mich.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich auch.
Es gibt ganz viel zu besprechen, weil wir in einer sehr spannenden Marktphase sind. Wir haben gerade das erste Halbjahr 2024 abgeschlossen. Wir sprechen heute an einem Tag, an dem viele Computersysteme lahmlegen. Dass wir sprechen können, ist insofern ein gutes Omen. Und Herr Siller, ich möchte Sie einladen, mal auf eine ganz einfache Frage zu Beginn zu antworten. Wenn Sie sich die einzelnen Indizes anschauen, die Aktienmarktentwicklung, wie über Wachstum, über Technologie, über die großen Protagonisten am Aktienmarkt gesprochen wird, über die Eindeutigkeit des Präsidentschaftswahlkampfs, herrscht für Sie aktuell, insbesondere am Aktienmarkt, Euphorie? Ist das alles zu leichtfüßig und freuen wir uns da zu Recht über all die positiven Dinge und die schönen Performance-Ergebnisse?
Ich würde es mit dem klaren Nein beantworten. Wenn man zurückschaut für das erste Halbjahr, haben Sie absolut recht. Also wir haben ein erstes Halbjahr erlebt, wie man das so sicherlich nicht erwartet hätte. Allerdings darf man nicht unterschätzen, begleitet werden diese insbesondere positiven Entwicklungen an den Aktienmärkten auch von zweistelligen Gewinnzuwächsen in den Unternehmen, die man so allerdings, und da kommt so ein bisschen dieser doppelte Effekt her, auch nicht auf der Rechnung hatte. Und wenn Sie sehen, dann finden. Haben Sie vielleicht mit Schwellenländern, ist eine Ausnahme, aber ansonsten Europa, USA, wo man wenig erwartet hatte, teilweise Rezessionsdiskussionen hatte, haben wir jetzt zweistellige Ergebnisse hingelegt. Und auf die Technologiewerte werden wir sicherlich gleich nochmal zu sprechen kommen. Wenn Sie dann Ergebniszuwächse hatten, letztes Jahr um die 40 und dieses Jahr immer noch um die Mitte 20-30% Gewinnzuwächse, dann ist das, was wir heute in den Aktienkursen sehen, das ist das, was hier wiedergespiegelt wird. Märkte, auch das werden wir gleich sehen, sind nicht günstig, aber die Entwicklung zumindest für 2024 bisher ist maßgeblich durch die Gewinne auch getragen.
Und man kann ja sozusagen die Euphorie an ganz verschiedenen Indikatoren messen und einschätzen, ob das jetzt wirklich so eine durchweg positive Stimmung ist. Beispielsweise auch darüber, wie viel Cash in einzelnen Mischmandaten bereitgehalten wird. Und da ist tatsächlich die Beobachtung, dass da noch nicht viel Euphorie und Überzeugung dafür besteht, dass der Aktienmarkt so linear sich weiterentwickelt. Und nebenbei gibt es ja auch immer die Möglichkeit, geopolitischer und politischer Schocks, da haben wir auch dieses Jahr schon ein paar gesehen. Ich glaube, Sie werden zustimmen, dass die Europawahl und dann die Neuwahlen des französischen Parlaments ein Meilenstein waren, der für Verunsicherung gesorgt hat. Wir haben noch Wahlen in Ostdeutschland in diesem Jahr und natürlich die Präsidentschaftswahl in den USA. Also wenn wir das mal so ein bisschen aufteilen und Sie haben tatsächlich die Gewinnentwicklung und das Gewinnwachstum angesprochen, dann hat sich der Aktienmarkt ja sehr gespalten entwickelt, nach wie vor. Hm. Und wenn wir das vielleicht mal ganz kurz beleuchten, was sind denn sozusagen die Felder, die jetzt wirklich durch starkes Gewinnwachstum geglänzt haben und welche Felder sind vielleicht als nächstes an der Reihe?
Eine spannende Frage. Ich würde vielleicht einen Schritt nochmal zurückgehen zu Ihrer politischen Diskussion. USA können wir uns gleich auch nochmal im Detail anschauen. In Frankreich, das ist sicherlich, ich sag mal, dieses Thema, ohne das jetzt politisch zu sehr werten zu wollen, also sicherlich eine auffallende Bewegung, dieser Populismus, dieser Rechtsruck, den man eigentlich in vielen Regionen der Welt derzeit erkennt. In Frankreich wird es aus unserer Sicht dazu führen, die Probleme werden kommen, aus unserer Sicht. Jetzt haben wir eine Konstellation, die zu einer schwierigen Regierungsbildung führt und das ist eigentlich vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wo jetzt, ich sage mal, eine bedingt handlungsfähige Regierung eine Situation übernommen hat, indem sie ein extrem hohes Haushaltsdefizit haben, in Verbindung mit einer sehr hohen Verschuldung, also ein Haushaltsdefizit von um die 6% in dem wirtschaftlichen Okay-Umfeld, das ist eine ganze Menge. Nicht umsonst ist man von der EU auch angemahnt worden. Aber ich sage mal, in so einem Umfeld, auch politisch in so einer, ich sage mal, instabilen politischen Regierungsbildungsphase, dann, ich sage mal, massive Haushaltskonsolidierungen für die kommenden Jahre anzupeilen, das wird, ich sage mal vorsichtig, sehr schwierig werden. Und da sieht man auch so ein bisschen die Probleme, die dann sicherlich in den kommenden Jahren auf uns zukommen. Im Moment können sie natürlich budgetieren und planen, das können sie schon machen. Aber ich sage mal, die Wahrheit wird kommen und es ist unglaublich schwierig, in so einem Setup aus unserer Sicht dann Haushaltskonsolidierung durchzuführen. Das heißt, diese Euro-Diskussion, die werden wir sicherlich auch nochmal führen. Das ist aber sicherlich jetzt, Stand heute, kein Thema für 24 oder 25, aber Themen, wir schieben die Probleme so ein bisschen vor uns her.
Der zweite Teil Ihrer Frage. Darf ich ganz kurz einhaken, weil Sie da ein wunderbares Thema aufmachen, das meines Erachtens an den Kapitalmärkten gar nicht so richtig stark diskutiert wird und das bedauere ich. Wir haben ja tatsächlich mit dieser Wahl in Frankreich und mit den Themen, die Sie angesprochen haben, ein Europa, in dem die Partikularinteressen der einzelnen Länder durch die populistischeren Regierungen wieder in den Vordergrund gestellt werden. Da muss man sich wirklich fragen, wie denn sozusagen die Themen, die schon immer in Europa vorherrschend waren, nämlich wer darf zu welchem Preis welche Schulden machen, wie wird das dann sozusagen umverteilt? Und ist Deutschland dann nach wie vor der Zahlmeister oder künftig der Zahlmeister Europas und so weiter, um das ganz populistisch zu sagen. Da werden wir sicherlich, wie Sie richtig sagen, ein Problem haben, eine einheitliche Linie zu finden. Das heißt ja für den Euro an sich und auch für den Wirtschaftsraum Europa, der sich ja mit ähnlichen Wirtschaftsförderprogrammen ausstatten wollte, wie die Amerikaner das mit dem Inflation Reduction Act gemacht haben, ja wahrscheinlich schwieriger. Also dann wird ja der Wirtschaftsraum heterogener bleiben und dann funktionieren solche, ich glaube, mit gutem Willen von Frau von der Leyen aufgesetzten Programme, Förderprogramme auch zur Nachhaltigkeit nicht so stark. Was heißt das für Aktionäre, die in Europa sitzen, in Europa auch anlegen wollen und müssen? Worauf müssen die achten?
Also ich bin 100% bei Ihnen. Also wenn Sie, um zwei Länder dann exemplarisch rauszunehmen, wenn Sie Italien und Frankreich nehmen derzeit, das sind die beiden Länder, die mit den höchsten, also sowohl mit sehr hoher Verschuldung an sich schon kämpfen, plus, ich sag mal, mit Haushaltsdefiziten, mit jährlichen Defiziten in der Region von 5-6%, um Ihnen Zahl zu nennen, Frankreich muss dieses Jahr, fürs Gesamtjahr 24, ungefähr 300 Milliarden Euro refinanzieren zu höheren Konditionen, als wir die in den letzten 5-10 Jahren teilweise gesehen haben. Davon sind 150 Milliarden circa sind Refinanzierung auslaufender Verbindlichkeiten und weitere 150 Milliarden sind zusätzlich neue Verbindlichkeiten. Und absolut bin ich 100% bei Ihnen. Dieses Thema können Sie nicht endlos weiter treiben, dass Sie sagen, ich nehme jedes Jahr 5-6% höheres Defizit in Kauf. Und das in der Phase, nochmal zurück, in der Phase, in der es eigentlich gut läuft. Also wir sind ja weit weg von irgendwelchen Krisenszenarien, wie wir die in der Pandemie auch schon gesehen haben, da dass, ich sag mal, der Staat dann, ich sag mal, noch Notfallmaßnahmen finanzieren muss. Aber was wir sehen, und da bin ich 100% bei Ihnen, diese Möglichkeit, ich sag mal jetzt über staatliche Programme groß gestalten, tätig zu werden, die werden extrem dünn. Und wir werden dann perspektivisch, und das ist leider so ein bisschen immanentes Thema in der Eurozone, natürlich perspektivisch wieder Themen über Umverteilung, wer finanziert das Ganze, werden wir mehr, ich sag mal, Euro-Vergemeinschaftung der Verschuldung sehen. Also in diese Diskussion werden wir gehen. Und die Frage ist eher, wann man damit beginnt, diese Themen wieder in den Vordergrund zu stellen. Aber das Thema ist Stand heute unausweichlich. Aber wenn man zusammenfassen möchte, der Handlungsspielraum für größere Pakete ist extrem dünn. Extrem. Mhm. Die Amerikaner haben eine ähnliche finanzielle Situation. Haben Sie insofern etwas einfacher, natürlich, sagen wir mal, da Sie ja immer so eine relative Betrachtung haben und man den Amerikanern, ich sag mal, ein derartig hohes Defizit und Verschuldung möglicherweise an den Kapitalmärkten sehr viel länger zugesteht, da sie nicht so wahnsinnig viele Alternativen haben. Deswegen ähnliche Probleme in den USA, aber möglicherweise global gesehen, die Bereitschaft, es den Amerikanern durchzufinanzieren, ist sehr viel höher möglicherweise als in Europa. Aber es ist kein europäisches, also kein rein europäisches Thema.
Absolut, aber ein Problem, das im globalen Westen vielleicht früher zutage tritt als im globalen Süden. Und ja. Ich glaube, dass vor dem Hintergrund auch mit der Frage, wie stabil dann der Euro tatsächlich ist, an dieser Stelle schon mal gesagt werden kann, und das ist meine persönliche Überzeugung, wenn man den europäischen Aktienmarkt abbilden möchte, bitte nicht über ETFs, bitte ein aktives Management, dann welche Branchen und welche Länder auf diese Dinge in welcher Weise reagieren, das muss aktiv gehandhabt werden und ich glaube, da sitzen wir im selben Boot. Wir sind beide Verfechter des aktiven Managements und alleine diese europäische Situation zeigt ja, wie wichtig das ist, dass man sich nicht sozusagen auf eine durch die Vergangenheit definierte Standardgewichtung verlässt. Da gibt es so viele Dinge, die in Bewegung sind und die man selbst auch handhaben muss. Hm. Aber vielleicht, um das nochmal kurz aufzugreifen, wie ist denn, ich weiß nicht, ob Pictet das formuliert hat, Sie haben ja tatsächlich in vielen Studien einen sehr langfristigen Blick nach vorne, was ich extrem wichtig finde und was sehr wertvoll ist. Haben Sie denn auf die Stärke des Euro und auf die Entwicklung des Eurosystems eine Meinung, die vielleicht jetzt schon in einer Asset Allocation und in einer regionalen Gewichtung eine Rolle spielen sollte?
Ja, also wenn Sie jetzt den Euro-Bereich selber meinen, also zwei Dinge. Also zum einen, der Fokus liegt tatsächlich sehr viel stärker, glaube ich, auf Unternehmen, Themen und Trends. Also ich sage mal, dieses Thema dieses Qualitätsthema, das sehr häufig bemüht wird, dass man sagt, solide finanziert, Unternehmen mit strukturellem Wachstum, margenstarke Unternehmen, die ja vielfach propagiert werden. Das sind Themen, und insofern ist es tatsächlich auch für Investoren eher ein dankbares Thema. Davon gibt es zum Glück nach wie vor genügend Themen, die wir als strukturelles Wachstum sehen. Und was wir sehen, jetzt ist dieses künstliche Intelligenz-Thema, das ist jetzt natürlich, und dieser Halbleiterzyklus, der jetzt, ich denke, seit 1,5 Jahren oder seit einem guten Jahr, muss man ja sagen, hier rauf und runter diskutiert wird. Die Frage inzwischen ist ja eher, wie lange geht es noch? Was wir schon sehen, ist, dass dieser Halbleiterzyklus insgesamt, also für Halbleiter-Semis insgesamt, tatsächlich länger tragen dürfte, als man das gemeinhin glaubt. Wie viel Euphorie dann drin ist, die dann irgendwann mal korrigiert wird, das werden wir sehen. Aber generell sieht es im Moment eher danach aus, dass dieser Halbleiterzyklus zumindest 25 und wahrscheinlich in 26 hineinlaufen dürfte. Da haben sie dann, ob das jetzt ein führender Hersteller für künstliche Intelligenz Halbleiter allein ist, ob sie dann Anwendungen haben, die sehr viel stärker in Mobilfunkgeräten tätig sind oder, sagen wir mal, Speicherchips oder Themen, die dann eher in Datenbanksystemen verwendet werden. Das werden wir sehen. Aber auch dieser generelle Trend beispielsweise zu verstärkten Outsourcing in Cloud-Lösungen, das sind Trends, die sehr viel länger gehen dürften. Also das geht erstmal weiter. Das greife ich schon mal vorweg. Wenn Sie allein nochmal auf diesen, wenn ich die Konsensschätzung zum Beispiel nehme für diesen führenden Hersteller von künstlichen Intelligenz-Halbleitern, dann gehen die Märkte oder die Durchschnittsprognose heute davon aus, dass sie die nächsten 3 Jahre im Schnitt Wachstumsraten zwischen 20% und 25% pro Jahr haben. Und das auf einer Basis, die, ich sag mal, eh schon exorbitant hoch ist, werden Sie Zuwächse sehen, zumindest im gut zweistelligen Bereich. Andere Trends, und das ist, ich sag mal, im Moment vielleicht der Charme, dass man gefühlt an den Märkten und die US-Ergebnisse, wenn man sich die anschaut, sind vielleicht ein ganz guter Gradmesser. Sie haben im ersten Quartal haben wir einen Gewinnanstieg gehabt bei US-Gewinnen, erstes Quartal 24 gegenüber erstes Quartal 23, von so 8,5 bis knapp 9%. Davon waren mehr oder weniger von den 8,5 waren 7, 5 bis knapp 8 waren diese Magnificent Seven, jetzt sind es noch 5, wenn man ehrlich ist. Okay. Also das Thema wurde im ersten Quartal maßgeblich von diesen Tech-Werten getrieben. Nur was wir auch sehen, dieser künstliche Intelligenz-Boom, der kam ja so im ersten Quartal 23. Dann haben sie so im zweiten Quartal das erste Mal messbare Ergebnisse gehabt. So, und dieser Basiseffekt, der sich in 23 dann im Laufe des Jahres aufgebaut hat, der führt natürlich dazu, dass die Gewinnzuwächse für einzelne Unternehmen in diesem Bereich, dann ist das zweite Quartal geht noch als Referenz. Das heißt, wenn Sie heute die US-Gewinne, die Schätzung nehmen fürs zweite Quartal, dann wird ungefähr die Hälfte der Erträge aus diesem Tech-Sektor kommen. Und wenn man nach vorne geht, schrumpft der Anteil natürlich, weil die Vorjahreswerte, der Basiseffekt enorm hoch ist. Das heißt, wir gehen heute davon aus, im dritten beziehungsweise im vierten Quartal werden diese Tech-Werte nur noch ungefähr ein Drittel im dritten Quartal und wahrscheinlich Ende des Jahres fürs letzte Quartal so zwischen 15% und 20% ausmachen. Das ist immer noch viel. Aber dann müssen, und das ist genau Ihr Punkt, und da bin ich bei Ihnen, dann müssen andere Themen, müssen die Erträge liefern, weil diese enormen Zuwächse, die man jetzt gesehen hat, von null künstliche Intelligenz auf gefühlt nur noch Intelligenz, künstliche Intelligenz ist enorm, aber der Effekt lässt natürlich sehr stark nach. Unternehmen wachsen gut. Aber was wir sehen, das sind 2, 3 Trends, auf die wir im Moment stärker fokussieren. Was wir auf der Produktions- oder bei den Produzenten derzeit sehen, ist tatsächlich, auch wenn es nicht mehr politisch so ganz populär ist, wir haben einen sehr starken Trend zur Dekarbonisierung und damit einhergeht auch so der Trend in der Industrie zur Elektrifizierung. Ja. Das ist so ein Trend, den wir sehr stark sehen. Sie müssen sehr viel stärker vernetzen und bei diesem Thema künstliche Intelligenz schimmerte es so ein bisschen durch. Auch so dieses Thema Energieeffizienz und wie Herr Trump das jetzt in seinem Programm nennt, dieses Affordable Prices, also diese, diese Energieeffizienz und bezahlbare Energie, das sind riesige Themen, die wir sehen, die eher, sagen wir mal, so im Bereich Infrastruktur, Technologie gehen. Und das sind beispielsweise Trends, wo wir auch, das ist auch nichts, was jetzt 25, 26 enden wird, sondern diese Themen dürften länger tragen, auch wenn, wenn man jetzt politisch nimmt, dieser EU Green Deal ja jetzt, den es in der letzten Legislaturperiode von Frau von der Leyen gab, jetzt nicht mehr so prominent nach vorne ist, aber im Ergebnis, sage ich mal, werden wir eher mehr Green Deal in der Praxis sehen, in den Unternehmen sehen, nach vorne hin. Und das sind Trends, auf die wir tatsächlich sehr gerne gehen. Und das Letzte, das jetzt eher, sage ich mal, so ein Evergreen, ist dieses Thema Digitalisierung, Outsourcing, Cloud-Lösungen etc. Diese Bereiche werden unverändert stark wachsen. Und was wir schon sehen, ist, sie sehen zweistellige Wachstumsraten.
Ja. Jetzt sind wir thematisch so ein bisschen gesprungen. Wir haben sozusagen die Situation in Europa so ein bisschen beleuchtet und jetzt die Ergebnistreiber beschrieben. Dann machen wir vielleicht da weiter. Mein Eindruck war, und der ist sehr einfach formuliert so, dass im ersten Quartal tatsächlich der große Treiber der Indizes, in denen die glorreichen Sieben und die Granolas-Aktien in Europa vielleicht stark gewichtet waren, dass die durch diese Namen getrieben waren. Im zweiten Quartal hatten wir eine strukturelle Bewegung, eine strukturelle Wachstumsbewegung, die Unternehmen unterstützt hat und den Unternehmen Performance zubilligte, die eben tatsächlich über den Trend hinaus hohe Wachstumsraten in Umsatz und Gewinn hatten. Das heißt, da verbreitete sich das Feld. Und Sie haben es schon angedeutet, und ich kenne Ihre Portfolios ja und kenne auch die Ausrichtung, dass sich aus Ihrer Sicht die Gewinnwachstumsraten genau der Namen oder der Unternehmen, die sich da sehr erfolgreich durchgesetzt haben, fortsetzt. Und die spielen in Ihrem Portfolio auch nach wie vor eine große Rolle. Ich möchte aber mal eine kleine Gegenthese formulieren, die ich insbesondere von Vermögensverwaltern höre, die es versäumt haben, diese Technologieaktien zu kaufen. Die sagen dann, ja, das ist ja alles so absurd teuer und das haben wir alles schon mal um die Jahrtausendwende gesehen. Klingt ein bisschen beleidigt, weil man den Zug verpasst hat. Aber tatsächlich könnte es ja so sein, und das hat sich an einigen Handelstagen seit dem Halbjahreswechsel angedeutet, dass jetzt eine gewisse Rotation eintritt, dass man vielleicht die Technologieunternehmen nicht vernachlässigt. Man schneidet vielleicht Gewinne ab. Es gab ja so ein paar komische Handelstage, an denen die Nasdaq stark verloren hat. Der Dow Jones hat gewonnen. Über den Dow Jones hat gefühlt seit 5 Jahren kein Mensch mehr geredet, aber plötzlich ist er wieder interessant. Plötzlich sind Zahnräder und Schornsteine wieder en vogue und man kümmert sich um ganz andere Industrien. Wie ist denn Ihre Erwartung, was jetzt sozusagen die Verbreiterung der Aktienperformance angeht, neben diesen großen Namen? Welche Felder könnten da wirklich gut funktionieren? Es gibt ganz viele Ideen und Vorschläge und viele Vermögensverwalter, nicht Sie, nicht Ihr Haus, sind vorher schon, ich sag mal, zu früh falsch abgebogen und haben sich sozusagen emanzipiert von diesen Unternehmen und haben damit auch tatsächlich viel Performance nicht mitnehmen können, sondern sind da unter den Benchmarks zurückgeblieben. Welche Felder sind denn neben den Technologienamen aus Ihrer Sicht die, die jetzt erfolgreich sein könnten?
Also zunächst, ich glaube, Technologie haben wir jetzt lang besprochen. Ich glaube, man muss bei Technologie weiter beibleiben. Was sicherlich neu kommt, und das ist im Prinzip auch die Riesenchance, wir sehen es auch, es wird eher breiter werden, weil diese 40-50% Zuwächse, die wir letztes Jahr gesehen haben, die werden sich dieses Jahr in 20 plus übersetzen. Aber ich sage mal, Wachstumsraten um 20 plus für Unternehmen in der Marktkapitalisierung, wenn sie dann, ich sage mal, im Billionenbereich sind, das sind dann unvorstellbare Beträge, dann nochmal 20% Ergebniswachstum draufzupacken. Aber das ist das, was wir sehen. Also Technologie läuft weiter. Was wir durchaus sehen, und es ist die Chance, die man jetzt hat, durch diese Fokussierung auf diese Handvoll Werte, ist eine Menge, ich sage mal, so ein bisschen links liegen geblieben. Was wir derzeit schon sehen, und das ist nochmal zurück für diese Themen im weiteren Sinne, für dieses Thema Digitalisierung, Elektrifizierung, da sehen wir nach wie vor eine Menge Raum für Themen, die hier angeboten werden. Und Wenn Sie jetzt fragen, welche Lösung ist dann die, das ist auch, was wir uns fragen, welche Lösung ist denn die, die nachher gewinnen wird? Und dann kommen Sie sehr schnell zu einem Punkt, wo Sie sagen, vielleicht ist manchmal die einfachere Positionierung, dann Hacke und Schaufel in dem Umfeld zu liefern. Und das ist eigentlich, was wir sehen, dass ich jetzt nicht auf die ein oder andere Lösung eine Wette gehen möchte, die ich, wenn ich ehrlich bin, ja auch nicht final beurteilen kann, sondern wenn ich hier Unternehmen habe, die beispielsweise in diesem Zulieferbereich tätig sind, die Verbindungen liefern, die Netzwerkausrüstung im weitesten Sinne liefern, das sind Dinge, die wir nach wie vor sehr gut nachvollziehen können. Ein Punkt, den Sie angeschnitten haben, das ist häufig diskutiert und insofern passt zeitlich sehr gut. Wir hatten jetzt eine Woche gesehen, wo wir Korrekturen in der Nasdaq hatten von 5-6%, während beispielsweise in den USA im Gegenzug diese Small Caps sehr viel stärker gelaufen sind. Oder was dann gerne genommen wird, ist so Standard & Poor's. Wenn Sie den S&P 500 nehmen, dann haben die Top-Werte, die Top 10 haben aktuell so knapp 38% des gesamten Index, dass man sagt, naja, ich nehme den S&P gleichgewichtet, dann haben sie weniger Tech drin und mehr vom Rest.
Ganz kurz, finden Sie in ganz vielen Portfolios, gut, dass Sie es ansprechen, finden Sie in vielen Portfolios, S&P 500 zur Jahresmitte war er bei 14-15% auf Euro umgerechnet und auf Euro umgerechnet der S&P 500 Equal Weight bei, glaube ich, 5,6%. Also Vorsicht an der Bahnsteigkante, das jetzt schon allokiert zu haben, war zu früh, ne?
Es war definitiv zu früh und ehrlich gesagt, wir glauben auch, es ist nach vorne hin zu früh, weil was wir derzeit sehen, ist ein bisschen schwierig auseinander zu dividieren. Zum einen gab es einen Push bei diesen Equal Weight oder bei diesen Small Mid Caps, der sehr stark durch Herrn Trump letztendlich ausgelöst wurde, durch dieses Attentat, das wir gesehen haben und die anschließenden Wahlumfragen, die ihn jetzt deutlich vorne sehen, in Verbindung mit Herrn Bidens Auftritt. Und was der Markt aus unserer Sicht spielt derzeit, ist dieses eine höhere Wahrscheinlichkeit für Herrn Trump und Herr Trump unter anderem in seinem Wahlprogramm Steuersenkung auf 15% Unternehmenssteuer. Und dann haben sie natürlich gerade bei diesen Small-Mid-Caps haben sie sehr viel mehr US-Inlandsgeschäft, also sehr viel mehr Domestic-Geschäft als vielleicht die großen Tech-Werte, die sehr international sind. Und der Markt spielt einfach, wer profitiert von einer Steuererhöhung in den USA maßgeblich? Das sind Unternehmen in den USA, die sehr viel US-Geschäft haben. Und es hat dann dazu geführt, dass diese, wenn Sie wollen, für mich ist es eher so ein Steuertrade, also die Hoffnung auf Herrn Trump und Steuersenkung, den man jetzt umgesetzt hat. Und was wir auch sehen, und es ist etwas schwierig auseinander zu dividieren, es sah auch verdächtig danach aus, dass eine Reihe von größeren, teilweise auch Hedgefonds, dann aktiv diese Wette gehen, Long Nasdaq, Short, sage ich mal, Small Caps. Und dann kommen sie sehr schnell in die Situation, dass sie dieses Geschäft zurückdrehen müssen. Und ich glaube, das ist so eine Kombination aus Wette auf die Steuersenkung in den USA in Verbindung mit Zurückdrehen von aktiven Positionierungen bei Hedgefonds. Das Thema dürfte sich aber eher beruhigen, weil wenn ich nach vorne schaue, ist es so, dass in den USA historisch gesehen die Entwicklung von diesen Small-Mid-Caps, also Small-Mid-Caps sind immer relativ in den USA, sehr stark von den Konjunkturmeldungen von diesen Frühindikatoren getrieben werden. Und was wir derzeit in den USA sehen, ist ja eher, dass wir Soft-Landing diskutieren. Wir sehen jetzt keine echte Rezession, aber doch eine Menge Anzeichen dafür, dass sich diese US-Konjunktur deutlich abkühlt. Höhere Anträge auf Arbeitslosigkeit, auf Erstanträge auf Arbeitslosigkeit. Wir sehen deutlich nachlassende Konsumwerte. Es sieht, wenn es gut läuft, wird die Fed tatsächlich so ein Soft Landing da hinbekommen, aber es sieht nach einer deutlichen Abkühlung aus. Und diese wirtschaftliche Entwicklung ist für diese Unternehmen sehr viel wichtiger als dieser Einmalsteuereffekt, auf den man jetzt kurzfristig gesetzt hat. Deswegen, wir schauen uns das an, aber ich glaube, es war zu früh im ersten Halbjahr und ich glaube, es ist Stand heute auch zu früh, um dieses Thema USA Small Caps deutlich stärker zu spielen.
Also sehr, sehr spannende Analyse. Vielen, vielen Dank. Da waren viele Aspekte dabei. Ich möchte nochmal aufgreifen, dass diese Small- und Mid-Caps ja auch wahrscheinlich so ein bisschen dem Narrativ nach gewonnen haben, als Jerome Powell nach dem Halbjahr mal ans Mikrofon gegangen ist und ich paraphrasiere jetzt mal einen Vermögensverwalter, mit dem ich gesprochen habe, der das so zusammengefasst hat, die Inflation ist jetzt quasi abgehakt. Also das Inflationsgespenst ist offiziell vertrieben und wir können jetzt auf einen ganz normalen Zinssenkungspfad übergehen. Und dann kam das schreckliche Attentat oder der Attentatsversuch auf Donald Trump und dann war die Präsidentschaftsfrage letztendlich schon so gut wie geklärt. Das lag so quasi in der Kommunikation aller Medien und gleichzeitig war spürbar, dass in meiner Beobachtung nach der Markt schon sehr klar darauf wettet, dass das Geld in den USA nicht wegen Jerome Powell, sondern wegen Donald Trump wieder sehr viel leichter werden wird. Und die Zinsstrukturkurve in den USA wurde steiler, weil am kurzen Ende leichter verfügbares Geld erwartet wird, vielleicht auf Kosten, dass die USA dann ihr letztes AAA-Rating verlieren werden. Donald Trump wird es egal sein oder wird die Ratingagenturen verteufeln. Und was vielleicht eine entscheidende Frage ist bei dem Thema, das Sie aufgeworfen haben, dass das Soft Landing in den USA vielleicht gar kein Landing sein muss. Wir hatten jetzt diesen Rückenwind der Bidenomics. Wir hatten den Inflation Reduction Act, der unter massiven Budgetdefiziten Industrie nach Hause geholt hat. Das ist strukturell sicherlich keine schlechte Politik gewesen, aber eben auf Kosten sehr hoher Neuschulden. Und wenn wir jetzt Donald Trump sehen und uns vorstellen, dass der vielleicht am Tag nach seiner Amtseinführung plötzlich das Thema Haushaltsdisziplin in den Vordergrund stellt, ich kann es mir nicht vorstellen. Und dann wird es wahrscheinlich Programme geben, die, ich sag mal, diese Schuldenanhäufung genauso weiterführen. Und dann wäre wahrscheinlich, und das ist jetzt so die große Frage, da möchte ich den Ball an Sie zurückspielen, das ist wahrscheinlich dann das Szenario, in dem man über Soft Landing gar nicht sprechen muss. Wir in Europa haben natürlich andere Probleme, können wir auch noch gleich drüber sprechen, aber dass sozusagen der Biden-Zyklus zu Ende geht, das ist sichtbar, aber dass sozusagen als direkte Nachfolge ein Donald Trump des leichten Geldes, der Steuersenkungen, der weiterhin sehr hohen Staatsverschuldung kommt. Das ist ja alles genau dem Ziel geschuldet, dass es eben kein Soft- oder Hardlanding geben muss.
Bin ich bei Ihnen? Also die Chance zumindest vorübergehend, sagen wir mal, nochmal so einen Schub zu entfachen, der ist durchaus da. Also die Dinge, die derzeit diskutiert werden, viele sind jetzt nicht so ganz neu. Ein paar Dinge haben sich offensichtlich jetzt zumindest im Wording geändert. Also das eine Thema wird Steuersenkung werden. Das hat sicherlich einen deutlich positiven Effekt und zwar tatsächlich für breite Unternehmensschichten in den USA, insbesondere Unternehmen, die sehr viel US-Domestic, also Inlandsgeschäft haben. Auf der anderen Seite, was wir schon sehen, man hatte lange über diesen Nach-Corona-Vermögenseffekt gesprochen, also diese Überschussliquidität, die hier breite Bevölkerungsschichten gehortet haben und letztendlich konsumiert haben. Dieser Effekt ist natürlich ein Stück weit durch. Aber ich sage mal, aus diesem Steuereffekt kann man schon noch mal eine Runde an Unternehmensgewinnen, möglicherweise auch so ein bisschen Stimulus für den Arbeitsmarkt noch mal generieren. Und die zwei anderen Themen, die er sehr gerne immer nimmt, das ist das Thema Energie, wo man sagt, okay, erstmal muss Energie günstig sein, egal wo sie herkommt. Das dürfte im Übrigen für diesen Anti-Inflationsakt, in dem Herr Biden beispielsweise, wo man auch Solar etc. gefördert hat, viele dieser Bereiche werden die wahrscheinlich gar nicht antasten. Ein paar, ich sage es jetzt mal, exotischere Dinge vielleicht, wie so grüner Wasserstoff oder so, die sehr teuer sind und sagen wir mal nicht so wahnsinnig effizient, zumindest Stand heute. Da könnte schon sein, dass man einfach sagt, da wird zumindest nichts mehr gefördert. Dann weiß man, was Energie betrifft, Herr Trump ist kein großer Fan von Offshore Wind, könnte man eindampfen. Auf der anderen Seite hat er sich so ein bisschen pro-nuklear. Aber das sind dann eher so ein bisschen innerhalb der Themen, aber ganz generell Steuersenkung das eine. Und das zweite, der zweite große Hebel, der sich positiv bemerkbar machen könnte, ist dieses Thema Deregulierung. Da haben wir jetzt letztes Jahr so einen kleinen, ich würde mal sagen, Betriebsunfall gesehen bei den Banken, wo man dann festgestellt hat, dass diese Deregulierung, also wir sehen ja gern Regulierung negativ, jetzt in dem Fall muss man fairerweise sagen, Wenn sie es dann zu sehr deregulieren, bestimmte Branchen, kann das auch kritisch werden. Aber tendenziell wird man deregulieren, auch Banken wieder stärker deregulieren. Das heißt, Kreditvergaben werden zumindest technisch gesehen einfacher. Ob man es macht, ist eine andere Geschichte. Aber das sind schon Dinge, die Herr Trump vorantreiben möchte. Und also die Kombination, und dann bin ich bei ihm, ist eher mal, dass ich da zumindest mal für 25, 26 durchaus nochmal so einen Zusatzschub entwickeln kann. Ob das perspektivisch sich dann ausbezahlt, das werden wir uns dann 26, 27 anschauen. Aber zunächst mal für 25 bin ich bei ihm, ist die Gefahr, wenn man so möchte, die Gefahr eher die, dass es besser wird als befürchtet. Mhm.
Das haben wir ja schon in diesem Jahr geübt, nachdem die Amerikaner ja extrem überraschend gute Wachstumszahlen vorgelegt haben. Ja, was bleibt noch über die USA zu sagen? Wir haben wahrscheinlich geopolitisch dann künftig nochmal einen aggressiveren Ton und auch eine Zollpolitik, die amerikanische Industrie sehr schützen wird. Ich glaube, dass sich dann insbesondere die anderen Regionen, auch die guten Freunde aus Europa, die Frage stellen müssen, wie sie denn damit umgehen. Und damit sind wir quasi wieder bei Hausaufgaben europäischer Unternehmen und auch der europäischen Politik. Das haben wir alles schon als Blaupause gesehen. Ich weiß ja nicht, inwieweit man im Maschinenraum eines globalen Vermögensverwalters wie dem Ihrem Haus die Wahrscheinlichkeiten bei so einer Präsidentschaftswahl einordnet, aber gibt es bei Ihnen noch sozusagen die Perspektive, dass es einen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin geben wird, die außer Joe Biden auf den Plan tritt oder statt Joe Biden auf den Plan tritt und den Präsidentschaftswahlkampf nochmal spannend macht?
Jetzt, wo Sie es ansprechen, also jüngst in dem Moment, würde ich mal sagen, hat diese Gerüchteküche, zumindest das, was wir sehen, die letzten ein, zwei Tage doch jetzt deutlich Fahrt aufgenommen, dass Herr Biden möglicherweise tatsächlich nicht antreten dürfte. Also wir haben es jetzt von mehreren, insbesondere auch US-Häusern gehört, dass im Moment Frau Harris, also Kamala Harris, durchaus, ich sag mal, die sein dürfte, die wahrscheinlichstere Kandidatin sein dürfte. Und dann wird es tatsächlich spannend, muss man fairerweise sagen. Wenn Sie die Umfragenstand heute nehmen, spielt es eigentlich, sagen wir mal, haben Sie Herrn Trump klar vorne, insbesondere in diesen Swing States, um die es nachher geht, und Frau Harris mehr oder weniger in der Popularität da liegt, wo Herr Biden derzeit liegt. Was man allerdings auch nicht unterschätzen darf, sollte man sich tatsächlich auf Frau Harris einigen, könnte das durchaus auch, sagen wir mal, so ein Wendepunkt nochmal in dieser ganzen Kampagne werden, da sie bisher ja auch kaum in Erscheinung getreten ist. Ja. Das könnte schon nochmal spannend werden, aber im Moment ist es so, wenn Sie heute, ich sag mal, das, was wir an Umfragen sehen, sieht man Herrn Trump, glaube ich, in 6 von den 7 relevanten Swing States sieht man ihn vorne. Also Stand heute ist es, ich sag mal, in den Prognosen einfach. Die Frage, die dann noch bleibt, und das ist tatsächlich, was gerne ausgeblendet wird, ist, wie verteilen sich die beiden anderen Kammern? Also gibt es diesen Sweep, also diese, dass die Republikaner beide Häuser ziehen plus den Präsidenten stellen? Ja. Oder gibt es, sagen wir mal, so eine gemischte Gemengenlage, wie wir sie aktuell derzeit haben, dass sie einen republikanischen Präsidenten haben, aber eine der beiden Häuser dann, ich sage mal, immer noch von Demokraten regiert wird? Das ist im Übrigen eine Situation, die Börsen ganz, ich sage mal, eigentlich ganz gern haben, weil sie dann so eine Art Check and Balance haben und man jetzt mit keinen zu großen Überraschungen dann jeweils rechnet. Aber wie gesagt, neben der Präsidentschaftsfrage haben sie dann immer noch die Frage, wie sich die beiden Häuser entwickeln. Also das bleibt sicherlich spannend bis in den November hinein. Aber denen fällt sich man die Republikaner derzeit knapp vorn.
Ja, ich lese gerade die aktuellen Umfragen auf Bloomberg. Da steht, dass die registrierten Wähler 6 zu 46% Donald Trump unterstützen und noch 42% Joe Biden, was ich sehr überraschend finde. Die Wahrnehmung ist ja in Europa ein bisschen anders, aber ich glaube, das sind dann eher diejenigen, die einfach Donald Trump nicht wollen. Und weitere Einschätzungen stehen mir gar nicht zu, weil ich viel zu weit davon weg bin. Aber es ist interessant, dass es eben sozusagen nur 4% gibt, die die beiden Lager trennen, zumindest nach dem, was ich jetzt hier gelesen habe. Aber das wird spannend und vielleicht kriegen wir noch mal eine neue Kandidatin, die da ins Rennen geht. Michelle Obama hat, glaube ich, leider schon abgesagt. Das finde ich, find ich wirklich spannend und großartig, aber das wird nicht passieren. Ja, dann können wir ja im Prinzip an der Stelle noch mal auf die, oder lassen Sie mich vielleicht noch kurz einen anderen Punkt ansprechen, weil er sozusagen wieder für uns als Europäer, als europäische Investor, Investoren ganz wichtig ist. Wenn es sozusagen jetzt mal in diesem Szenario, das wir gerade beschrieben haben, bei der schlechten Haushaltsdisziplin bleibt, also die Vereinigten Staaten wären ein schlechtes Mitglied der Europäischen Union und würden sich wahrscheinlich mit Italien und Spanien und vielleicht auch mit Frankreich im Bunde dafür einsetzen, dass man bundesrepublikanische Bonität ein bisschen weiter verbreitet. Aber wenn man sich sozusagen das mal weiter vorausdenkt, dann sind ja einige Faktoren, die den US-Dollar immer stark gemacht haben, tendenziell ein bisschen in Frage zu stellen. Und das gilt einerseits für das Rating des amerikanischen Staates, das da im Risiko steht. Die Strukturstärke der amerikanischen Industrie ist unangefochten und unbestritten, aber es gibt Rivalen im globalen Süden, die man vielleicht gar nicht aufgrund von mangelnder Transparenz so eins zu eins vergleichen kann, und die operieren auch in verschiedenen Wirtschaftsräumen. Und ein Investor, der in den USA allokiert, geht nicht automatisch in ein Gebiet, das er vielleicht für selbst rechtsunsicherer hält und zieht sein Geld aus den USA ab. Aber trotzdem, es gibt Verschiebungen. Und auch das, was wir als Dedollarisierung wahrnehmen und sehen, ist nichts, was über Nacht passiert und was auch nicht über eine Dekade passiert. Aber trotzdem, es passiert ja. Und das können Sie ja allein schon mal sozusagen an den Goldkäufen ablesen und an dem kleinen Experiment, das die Chinesen im September letzten Jahres gemacht haben, als sie mal sehr viele amerikanische Staatsanleihen auf den Markt geworfen haben und sich wahrscheinlich sehr darüber gefreut haben, wie die Welt darüber diskutiert hat, warum 10-jährige Treasuries jetzt über 5% kosten. Also da passieren ja Dinge. Und da Sie ja sozusagen diese säkulare Brille auch aufsetzen in Ihrem Maschinenraum, in Ihren Analysen, würde mich mal interessieren, ob das ein Aspekt ist, den Sie momentan diskutieren, der wichtig wird. Und in der Folge kann das ja dann für den in Deutschland oder in Europa sitzenden Investor nur heißen, dann muss ich mir mit unserer anderen Industriestruktur in Europa vielleicht tatsächlich den Blick öffnen nochmal zu anderen Feldern, wenn ich gar nicht mehr so selbstverständlich mein Geld in die USA internationalisiere, in dem Maß, wie ich es vielleicht früher für richtig gehalten habe.
Ich greife vorweg, wir sehen nach wie vor den Dollar, also was gegen den Dollar spricht, wenn Sie die Ökonomen fragen bei uns und sie mit Kaufkraftparitäten antworten, dann wird man ihnen sagen, nach gängigen volkswirtschaftlichen Maßstäben ist der Dollar relativ teuer. Wenn man so ein bisschen dieses Trend Thema nimmt, und da bin ich bei Ihnen, strukturell hat die US-Wirtschaft gewisse Vorteile, dieser US-Wirtschaftsraum. Er wächst strukturell stärker. Daran dürfte sich nicht viel ändern. Und dann haben Sie ja bei den Währungen immer eine relative Betrachtung. Und jetzt greife ich das Zollthema zu Asien oder China, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal. Wenn Sie es jetzt global nehmen, dann haben Sie Dollar-Euro, dann hätten die Chinesen gern einen sehr viel stärkeren Renminbi und die Japaner mit ihrem japanischen Yen. Das sind dann so die ganz großen Währungsräume, die sie haben. Ich beginne mal mit, weil wir es bisher nicht hatten, wenn sie Japan nehmen, haben wir null Zinsen gehabt oder knapp über null Jahre lang, teilweise Negativzinsen festgeschrieben. Inzwischen haben wir eine Diskussion, dass wir möglicherweise sogar eine weitere Zinssenkung in Japan sehen, dass wir möglicherweise einen Notenbankzinssatz sehen, der zum Jahresende in Richtung 0,25 belaufen kann. Jetzt können Sie sagen, das ist schon eine Trendwende für japanische Verhältnisse. Wenn Sie das als globaler Investor sehen, ist, sagen wir mal, 0,25 in dem aktuellen Umfeld, allerdings unverändert, maximal uninteressant. Und das haben die Japaner auch, muss man sagen, einerseits mit einer massiven Abwertung des japanischen Yens bezahlt. Also wir haben in den letzten Jahren Abwertungen für die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, also eine Währung, fast 50% teilweise in den letzten Jahren abgewertet, haben allein dieses Jahr etwas über 10% nochmal Währungsabwertung. Das ist schon brutal. Das führt allerdings für die Japaner dazu, auf der anderen Seite bleibt man im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig. Also japanische Yen bleibt nach vorne hin maximal schwierig. China wäre, ich würde mal sagen, so ein, zumindest für große Teile in Asien wäre das eine Ankerwährung. Jetzt will ich die politische Situation, können wir vielleicht auch nachher noch mal kurz einsortieren, aber sagen wir mal, China bleibt natürlich politisch ein sehr schwieriger Partner auf der einen Seite. Und wir haben die Tage Diskussion gehabt, wenn wir nochmal kurz Herrn Trump bemühen und Herr Trump dran käme und die Diskussion ja teilweise hochging, dass man neue Zölle einführt. Teilweise waren ja Diskussionen bis zu 60% Importzölle für chinesische Produkte. Jetzt können Sie es nicht so, Sie haben so zwei Effekte bei den, wenn Sie es jetzt aus chinesischer Sicht rechnen. Das eine ist, wie ist der direkte Effekt auf die Waren, die rausgehen? Da können Sie es relativ gut schätzen. Der zweite Effekt ist natürlich, den können Sie sehr viel schwieriger schätzen, wie viel unattraktiver bleibt wird denn China dann als Investitionsstandort, weil es sich gar nicht mehr lohnt, dann überhaupt noch dort zu investieren. Also wenn Sie das hochrechnen, teilweise, was Sie nur so überschlägig schätzen können, gibt es Schätzungen bei uns im Haus, die davon ausgehen, dass das chinesische Wirtschaftswachstum um bis zu 2,5% reduzieren dürfte. Das ist mehr als die Hälfte. Mhm. Wenn wir dieses Jahr Wachstumsraten um 4 bis knapp 5 sehen, 5 werden es wahrscheinlich nicht werden, 4,5 irgendwo, ja. Und sie 2,5 rausrechnen, dann sind sie noch bei knapp 2. Das ist dann, sagen wir mal, nicht mehr weit weg vom Rest der Welt. Genau. Und damit einhergehen, nur um so ein Gefühl zu haben, wenn ich den Ökonomen frage, dann gehen wir heute davon aus, das könnte den Renminbi um knapp 15% abwerten. So, dann scheidet ihnen ein Stück weit der japanische Yen aus, dann scheidet ihnen China als Währungsraum aus und dann haben sie, wenn man jetzt mal die wirklich Großen noch nimmt, dann haben sie noch Euro-Dollar. Und da haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen. Insofern ist es tatsächlich, könnte man jetzt als Investor sagen, so ein bisschen eine Lose-Lose-Situation. Und deswegen, Sie hatten es eingangs auch gefragt, nach wie vor ein sehr starker Investment, für uns ein starkes Prozedere, ja auch nach wie vor für Gold unverändert. In dem aktuellen Umfeld eines der wenigen Assets, das Sie nicht auf Knopfdruck vervielfältigen können. Und wenn Sie diese, ich sage es jetzt mal, relative Schwäche, also das ist ja eher, man hat ja den Eindruck bei den Währungen, das ist eine Diskussion, welche Währung ist jetzt noch schwächer und so klassische Zufluchtsorte wie der Schweizer Franken, die sind dann halt schon auch sehr, ich sag mal, überschaubar groß, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und deswegen bleibt Gold aus unserer Sicht langfristig unverändert eine sehr, sehr interessante Beimischung für die Portfolien, die wir auch in allen klassischen Mandaten physisch abbilden.
Ganz spannender Aspekt, zumal ja der Kauf der Notenbanken des globalen Südens für die De-Dollarisierung ja weiterhin vonstatten geht. Man kennt keine genauen Zahlen und man weiß nur, dass die Chinesen jetzt mal pausieren. Aber letzten Endes ist das ja auch ein Effekt, der da mit reinspielt. Und das ist ja eine Antwort darauf, dass sich erstens die Welt globalisiert, unabhängig macht von den USA, ist ja ein völlig berechtigtes Anliegen. Und dass man findet, dass die westlichen Währungssysteme zu verschuldet sind und zu sehr auf gedrucktem Geld basieren. Alles Einwände, denen man Rechnung tragen kann. Und dann haben wir mit Gold sicherlich einen Kontrapunkt. Jetzt haben Sie aber Indien noch nicht genannt. Und ich glaube, das müssen wir mal einordnen, ob Indien ein Modethema ist. Indien ist natürlich einer der teuersten Aktienmärkte der Welt. Es ist auch bald das bevölkerungsreichste Land der Welt. Ich selbst war noch nie da. Ich kann noch nicht einschätzen, ob die indische Wirtschaft tatsächlich homogen oder heterogen ist, ob das politische System, ob das Kastensystem in Indien also sozusagen das gesellschaftliche System dort sich irgendwann verändern könnte und man vielleicht mehr sein wird als sozusagen die jetzt ausgelagerte IT-lastige Werkbank der Welt und vieler Technologiekonzerne und vielleicht auch der ein oder andere Nachfolger für physische Produktion, die man in China hatte und jetzt nach Indien bringt. Wie ist Ihr Blick darauf?
Indien ist sicherlich einer der Märkte, die mit am kontroversesten diskutiert werden derzeit. Wenn Sie den Ökonomen fragen, dann ist es eine einfache Geschichte. Also das ist, China bringt alles mit. Sie haben eine relativ junge Durchschnittsbevölkerung und sie haben Wachstumsraten, die sich im Bereich 6-8% Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren fortschreiben dürfte. Also von den, ich nenne es jetzt mal, großen Märkten, auch wenn es ein Land ist, das sich sehr stark entwickelt, ist es sicherlich die größte, sage ich mal, der größte Wachstumsmarkt für die kommenden Jahre. Was wir derzeit, oder was uns eher, ich sage mal, das Gegenargument ist, und Sie haben es erwähnt, der Markt ist unglaublich teuer. So, jetzt, wo kommt es her? Man hat hier den Eindruck, die eine Diskussion geht dahin, dass man sagt, das ist so China von vor 20, 30 Jahren. Das heißt, sie können es sich aus globaler Sicht eigentlich fast nicht leisten, in diesem Markt nicht investiert zu sein. Und wenn Sie der Meinung sind, dass Sie sagen, das wird ein Thema, das die nächsten 5 oder 10 Jahre trägt und Sie möchten dort dabei sein, dann blenden Sie die Bewertung für dieses und vielleicht auch fürs nächste und vielleicht auch für das übernächste Jahr aus und sagen, gut, es ist sensationell teuer, aber da es so stark wächst, muss ich da irgendwann den Fuß in die Tür stellen. Die zwei anderen Aspekte, die da eine große Rolle spielen, ist tatsächlich, wenn Sie Asien investieren wollen, so, dann haben Sie China gehabt, das war lange Zeit der Star oder einer der Lieblinge an den Börsen. Wie wir alle wissen, ist, sagen wir mal, China maximal schwierig. Können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Also für viele Investoren, ich würde mal sagen, auch insbesondere US-Investoren, quasi nicht investierbar derzeit, oder kaum investierbar. Dann hatte man lange die Hoffnung, dass man so in Südostasien, in dieser ASEAN-Region, dass das quasi Plan B wäre. Man muss ganz ehrlich sagen, wenn Sie es jetzt aus globaler Sicht sehen und sich dann Länder wie Malaysia, Indonesien anschauen, dann bleiben Ihnen nachher auch nicht so wahnsinnig viel große investierbare Unternehmen über. Die Regionen sind spannend, keine Frage. Für Investoren schwieriges Thema. Und tatsächlich bleibt Ihnen dann, wenn Sie sagen, Asien in irgendeiner Form, also hat man in Indien auch davon profitiert, dass China und ASEAN eigentlich nicht oder kaum investiert wurde oder zumindest in den letzten Jahren nicht lief und viel Geld, das einfach für Asien irgendwie vorgesehen ist, dann auch in Indien landet. So, und das führt tatsächlich dazu, dass sie sagen, der Investmentfall ist der. Sie haben ein unglaublich stark wachsendes Land. Sie bringen, ich würde es mal sagen, auf dem Papier eine Menge mit einer Menge Probleme, Kastensystem, Korruption. Also da gibt es auch eine Menge Dinge anzumerken, aber wo man sagt, dieser zugrunde liegende Trend, der dürfte eine Dekade möglicherweise oder mehrere Dekaden halten. Und wenn ich da dabei sein möchte, dann muss ich jetzt investieren. Und im Prinzip die Bewertung, wenn man ehrlich ist, müssen Sie die Bewertung für die nächsten 2-3 Jahre ausblenden, weil der Markt ist teuer. Und zwar egal, ob Sie da noch Gewinnwachstum und egal, wie Sie sich bemühen, es irgendwie zu rechnen, es bleibt teuer. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und allerdings, wie gesagt, solange unser Eindruck auch, solange andere Regionen wie China oder diese ASEAN-Region, ich sage mal jetzt nicht massiv ins Laufen kommen, bleibt der Asienanteil sehr stark im Moment auf Indien konzentriert. Teuer, aber dürfte weitergehen.
Ja, Ihre Kunden bekommen ja sozusagen ein Fenster zu einem diskretionär gemanagten Asien-Portfolio und das ist ja als Baustein für ein globales Portfolio sehr wichtig und sehr entscheidend, auch wenn es nicht immer Spaß macht und wenn auch Bewertungsabschläge manchmal für Kopfschmerzen sorgen. Da sind wir nämlich genau beim Thema China. Die große Frage ist ja, wie, nicht unbedingt die Rechtssicherheit, die ist wahrscheinlich im globalen Süden überall ähnlich und vergleichbar und auch was die Transparenz angeht und auch die Definition, was ist nachhaltig oder was ist nicht nachhaltig. Das ist alles, ich sag mal, in der Entwicklung und wird wahrscheinlich überall mit Bewertungsabschlägen belegt bleiben in der Zukunft. Aber der geopolitische Abschlag, der manchmal auch nur, wenn mal über Alaska irgendwelche Heißluftballons gesehen werden, zuschlagen kann, das ist ja schon signifikant und das kann man ja auch nicht wegdiskutieren. Und das, was China über seine Zukunft, über seine Ein-China-Politik sagt, ist ja letzten Endes auch irgendwann eine ganz, ganz starke geopolitische Herausforderung. Mhm. Wenn Sie mit Mandanten sprechen, die sich wirklich globalisieren wollen, die sagen, ja, unser Vermögen ist in Europa und gehört zum Euroraum, wir sind in der Schweiz, wir sind in anderen europäischen Ländern diversifiziert, dann natürlich in den USA und dann vielleicht noch in Kanada. Und eigentlich ist es doch fahrlässig, die chinesische Volkswirtschaft außen vor zu lassen und dort nicht zu investieren. Wie stehen Sie denen mit welchem Rat zur Seite? Was kann man darüber sagen?
Im Prinzip haben Sie dieselbe Argumentation, wie wir sie eingangs für Aktien generell hatten. Also es gibt, man muss klar unterscheiden, ich sage mal, vor 5, 6 Jahren, vielleicht vor 10 Jahren, hatte man gesagt, muss ich in China investiert sein? Dann bin ich beim Thema, ich nehme einen Index oder irgendwas Marktbreites und sage, dieser breite Trend, bevor ich jetzt da anfange, mich irgendwie zu verzetteln, ich muss in diesem Trend dabei sein. Das ist ein bisschen das, was wir in Indien derzeit sehen. In China wird es sehr viel selektiver. Und jetzt würde ich es mal aufdröseln. Was wir nicht sehen derzeit ist, dass China, dass sie sagen, ich kaufe China im Ganzen und es läuft. Mhm. Was wir in China derzeit beobachtet haben, wir hatten jetzt tatsächlich am Donnerstag hat dieses dritte Plenum geendet, wo man jetzt 5 Jahrespläne nach vorne vorstellt. Und was interessant ist, so wenn ich mit unseren Volkswirten diskutiere, wir haben in China, und da kommt auch diese Zolldiskussion ja in der EU her, die wir jetzt gehabt haben für Elektromobilität. China produziert derzeit mehr, als es konsumiert. Und was macht man mit der Überproduktion? Man versucht, diese Überproduktion im Rest der Welt zu verkaufen. Das ist so das westliche, sagen wir, das europäische US-Narrativ. Und tatsächlich, wenn ich mit unserem Ökonomen spreche und Sie sich die Zahlen in China anschauen, dann ist die Schwäche, die Sie in China haben, ist Konsum. Mhm. Und da können Sie es an verschiedenen Daten, Sie können, ob Sie sich dann Trendwachstum anschauen, wie Konsum vor Corona war, dann klar in der Pandemie schwierig. Aber wir sind meilenweit weg von diesen Konsumwerten, die wir vor der Pandemie hatten. Da gibt es Gründe für, das ist dieses leidige Immobilienthema etc. Und was man jetzt allerdings in diesem Plenum gemacht hat, und das ist jetzt, sagen wir mal so, wenn ich jetzt China als Markt im Ganzen nehme, so ein bisschen ernüchternd, die Hoffnung im Vorfeld war, dass man dieses Konsumthema, weil das ist, sagen wir mal, der schwächere Teil in der Gleichung derzeit, dass man dieses Konsumthema adressiert. Sei es, dass man dieses Immobilienthema löst oder. Was wurde beschlossen? Letztendlich ist das große Thema, das man jetzt neu aufgenommen hat, ist, und Sie haben es jetzt genannt, New Quality Productive Force. Das ist jetzt die offizielle Wording. Also man versucht, Produktion effizienter zu machen. Also nicht auf der Konsumseite, dass ich sage, ich muss versuchen, den Inlandskonsum zu stabilisieren, sondern ganz im Gegenteil, ich mache salopp, diese Überproduktion, die ich eh schon habe, jetzt noch effizienter zu machen. Also das scheint, sagen wir mal, warum auch immer in der Denke durchaus so zu sein, dass man für diese strategischen Bereiche, Elektromobilität, erneuerbare Energien zu einem guten Stück weit, aber auch Technologie, dass man versucht, hier diesen globalen Wettkampf auf der Seite zu gewinnen, was möglicherweise dann zu noch mehr Überproduktion führt. Wir glauben, Stand heute, das ist, sagen wir mal, nicht der Weg, um dieses chinesische Wachstum in Summe stärker zu machen. Weil diesem Thema, diese Überproduktion, wenn sie die jetzt noch effizienter machen, dem wird man wahrscheinlich versuchen, im Westen möglicherweise mit Zöllen etc. entgegenzutreten. Also insofern,
Es klingt ja auch ein bisschen so, als wollte man wieder zurück zur alten Rolle als Werkbank der Welt. Wenn man jetzt die Produktionsmethoden dann noch effizienter und noch günstiger anbieten möchte. Und da wollte man ja eigentlich weg, weil die eigene Bevölkerung ja groß genug ist, um mit dem eigenen Konsum das Wirtschaftswachstum des Landes selbst voranzutreiben.
Ja, beziehungsweise also die Regierung formuliert es tatsächlich mit High Quality. Also man möchte tatsächlich, sagen wir mal, also nach wie vor, also man kam ja aus dieser verlängerten Werkbankdiskussion und wollte dann in diese Hochqualitätsproduktion. Aber was Sie sagen letztendlich, die Engländer würden sagen, das ist so double in. Also man hat schon erkannt, dass ich eh schon Überproduktion generiere und eigentlich der Konsum zu schwach ist. Und jetzt, sagen wir mal, packe ich auf die Produktion noch eins drauf und versuche, die noch effizienter zu machen. Aus unserer Sicht nicht der richtige Weg, um chinesisches Wachstum jetzt in der Breite zu stabilisieren. Deswegen China, wenn Sie jetzt sagen, ich nehme einen Index und mache China im Ganzen, bleibt schwierig, obwohl ich eine Situation habe, dass ich für viele Unternehmen heute 4-5 Mal Jahresnettogewinn bezahle. Und wenn Sie den chinesischen Aktienmarkt im Gänse nehmen, MSCI China, dann haben Sie Bewertungen so 7-8 Mal Jahresnettogewinn. Vergleich Europa zahlen Sie 13, 14, in den USA teilweise bis zu 20 für dieses Jahr. Also China bleibt billig, aber es ist aus unserer Sicht Stand heute nicht der richtige Weg, um chinesisches Wachstum für die nächsten 1-2 Jahre irgendwo zu stabilisieren. Nichtsdestotrotz, durch diese High-Quality-Fokussierung, dieses Thema auf New-Quality-Productive, haben Sie natürlich Themen, die in China extrem gut gehen, die, sagen wir mal, für die nächsten 4-5 Jahre getrieben werden. Und das sind jetzt schon, und deswegen bin ich bei Ihnen, also der Markt in Gänze bleibt schwierig. Selektiv haben Sie enorme Möglichkeiten und man darf die Größe des Landes, die schiere Größe auch nicht unterschätzen. Also deswegen bleiben wir hier für den Markt, ich sage mal, selektiv zuversichtlich. Was schwierig wird nach vorne, sagen wir mal, ist, ich sage es jetzt mal, der ganze Markt als solcher, der bleibt schwierig, aber selektiv, glaube ich, haben wir enorme Chancen in einzelnen Themen, die nächsten Jahre kommen.
Wunderbar. Wir haben jetzt die ganze Zeit über den Aktienmarkt gesprochen und haben jetzt, glaube ich, alles abgeschritten, was vor uns liegt, was passieren kann. Wir waren regional und thematisch und branchenseitig mal überall. Ich würde Sie, Herr Siller, gerne noch ganz kurz einladen auf ein Tänzchen auf dem Anleihenparkett. Denn was sicherlich eine große Enttäuschung ist, nachdem wir diese großen Verluste im Jahr 2022 gesehen haben im Anleihenbereich, und das war ja tatsächlich mal mathematisch irgendwo auch nachvollziehbar, dass solche Verluste entstehen, hat man ja eigentlich gehofft, dass dann, wenn der Kapitalmarkt und der Aktienmarkt hat es ja getan, feiert, dass Zinsen wieder sinken, dass die Anleihen entsprechend wieder steigen, dass man dafür wieder so ein bisschen entschädigt wird, dass die Anleihen einmal ein richtig schlechtes Jahr beschert haben. Und das ist aber jetzt nicht wirklich gelungen bisher. Die Anleihen scheinen, die Zinssenkungen, die vor uns liegen und die auch schon zum Teil minimal stattgefunden haben, anders einzupreisen als der Aktienmarkt. Natürlich haben Anleihen nicht diese Gewinnentwicklungsdynamik, die den Aktienmarkt mitgetrieben hat, völlig klar. Aber irgendwo ist es doch in Anführungszeichen enttäuschend, dass der Aktienmarkt jetzt im ersten halben Jahr sich schon wieder nicht bewegt hat. Letztes Jahr waren es 2 Monate, die mal irgendwie erfreulich waren. Aber ansonsten liegt der Markt da nieder. Und jeder wartet darauf, dass irgendein Startschuss stattfindet. Was ist denn Ihre Einschätzung, was den Anleihenmarkt wieder zum Fliegen bringen kann und was vielleicht dann auch wirklich nochmal entschädigt für das, was wir 2022 erlebt haben?
Also dieses Tänzchen auf dem Anleihenmarkt war tatsächlich eher ein Stolpern dieses Jahr. Was wir sehen, einerseits diese Diskussion um Zinssenkung letztes Jahr, ja eher, würde ich gerade sagen zu dieser Zeit, aber eher ein bisschen später kam ja die Diskussion auf, dass wir möglicherweise 5, haben sich dann alle überboten, 15 Zinssenkungen der FED sehen. Ja. Man hat sich ja da wild überboten in den Schätzungen. Dann waren es zuletzt 2, jetzt die letzte Diskussion, wenn Sie jetzt so die letzten Kommentare der FED nehmen, gibt es jetzt doch zusehends Banken, jetzt haben wir 2, 3 von den größeren gesehen, die jetzt fest von 3 Zinssenkungen ausgehen. Werden wir sehen, also die Chance, die wir tatsächlich sehen, ist, dass die Notenbanken die USA und Europa tatsächlich dreimal senken. Das dürfte sich eher Richtung, in die Richtung bewegen. Aber was ist tatsächlich passiert? Wir haben eine Situation gehabt, dass diese kurzfristigen Zinsen, und da sieht man dann schon, dass die Notenbanken hier dann doch massiven Einfluss haben, wie dieser 0- bis 2-Jahres-Bereich, der sehr stark von den Notenbanken auch adressiert wird, dass der höher lag als das, was wir für mittel- und langfristige Anleihen investiert bekommen haben. Das ist sehr angenehm gewesen für viele unserer Kunden auch, die sehr viel Geld einfach, Sie haben es angeschnitten, die in Geldmarktfonds geparkt werden, in Termingeldern, also in dieser kurzfristigen Liquidität. Und deswegen gab es auch gar nicht so die, ich sag mal, die Not, sage ich jetzt mal, sich über Großanlagen Gedanken zu machen, weil einfach diese, wenn Sie für ein Monatsgeld so viel bekommen wie für eine 5- oder 10-jährige Anleihe, dann ist man mal einfach, man verlängert nochmal einen Monat und nochmal einen Monat. Nur was wir jetzt sehen, und das ist das, was aktuell die Notenbanken beschreiten, im Moment haben sie eine Zinsstruktur, die ist mehr oder weniger durch die Zinssenkungen, die eingepreist sind, oder jetzt in der EZB eine, die vorgenommen wurde, haben sie eine Situation, dass die 3 Monate und die 10 Jahre mehr oder weniger fast gleich auf sind. Das heißt, sie haben eine Zinskurve, die eigentlich fast flach ist. Und was wir schon sehen, sie dürfte insbesondere am kurzen Ende, also diese Attraktivität, diese 3-Monatsgelder, 6-Monatsgelder, Monatsgelder, die werden weiterhin zurückkommen. Mhm. Und deswegen ist unsere Empfehlung tatsächlich Stand heute, aus den sehr kurzfristigen Anlagen eher in Laufzeiten 5-6 Jahre zu gehen.
Ja.
Allerdings, und jetzt auf Ihre Frage generell für diesen Zinsmarkt, wenn Sie deutsche Bundesanleihen heute nehmen, bei einer Rendite um die 2,3, 2,4, und Sie würden den Ökonomen fragen, wo ist denn der faire Wert für den Zins, wo müsste denn eine 10-jährige Bund sein, dann würden die ganz nach Lehrbuch, Pi mal Daumen, würden die Ihnen sagen, langfristiges Wirtschaftswachstum, das wird in Deutschland irgendwo zwischen, ich sage es mal 0,5, wenn es gut läuft, 0,5 und 1 liegen, plus Inflation, und dann liegen Sie so bei 2,5 plus minus. Das wäre dann, ich sage mal, reales Wirtschaftswachstum plus Inflation. So, und dann liegen sie ungefähr da, wo sie aktuell sind. Das heißt, wenn man ganz ehrlich ist, so für diese 5- bis 10-jährigen Anleihen, vielleicht kriegen wir eine Phase, Inflation kommt doch ein bisschen stärker zurück, oder wir bekommen mal eine Phase, wo es wirtschaftlich so ein bisschen schwächer wird oder noch schwächer wird. Dann haben sie Chancen, dass sie Zinsen mal bekommen jetzt für eine Bundesanleihe, die dann vielleicht nochmal 0,5% tiefer gehen. Aber so wahnsinnig viel mehr dürfte es nicht werden. Und eine ähnliche Situation haben sie in den USA. Da haben sie etwas mehr Puffer. Da dürften die Zinsen vielleicht nochmal 0,5%, wenn es wirklich gut geht, Richtung 1% zurückgehen. Aber viel mehr sehen wir derzeit nicht, es sei denn, wir würden eine echte knallharte Rezession diskutieren. Aber wie wir eingangs gesprochen haben, ist jetzt, sagen wir mal, die Gefahr für eine echte Rezession sehen wir so derzeit weder in Europa noch in den USA. Die Chance vielleicht oder das Risiko, wenn Sie so wollen, in den USA eher, dass es sogar einen Ticken besser geht als befürchtet. Und um Ihre Frage aufzunehmen, das heißt, wenn Sie heute Zinsen rechnen, dann können Sie, gehen wir davon aus, für die nächsten Jahre. Das heißt, wenn Sie heute eine Anleihe bekommen, eine gute Unternehmensanleihe, Investment Grade, da haben Sie zwischen 3,5, Sie Banken als Emittent haben 3,5 bis 4% irgendwo für eine mittlere Laufzeit. Das dürfte auch nach vorne hin Ihr Ertrag sein. Vielleicht haben Sie eine Chance, dass Sie so einen Ticken Kursgewinn noch on top bekommen, aber viel mehr dürfte es tatsächlich nicht werden. Eher eine Chance, das nur am Rande, sehen wir tatsächlich für Zinsen in Schwellenländern. Wir haben viele Schwellenländer, gerade im asiatischen Bereich, denen es jetzt auch nicht so prickelnd gut geht, die Zinsen nicht senken können, solange die USA so hoch ist, weil sonst wird ihre Währung relativ gesehen schwächer. Die haben indirekt, offiziell haben sie es nicht, aber indirekt ist deren Zins sehr viel stärker an die US-Notenbank gekoppelt. Und die wären tatsächlich deutlich, ich sag mal, erleichtert, wenn die USA tatsächlich beginnen würden, die Zinsen zu senken. Das würde für asiatische Märkte oder für viele dieser Schwellenländer viel Spielraum eröffnen. Mhm. Und deswegen sind wir tatsächlich für Schwellenländer in dem Umfeld eigentlich ganz positiv. Also da dürfte der Zinseffekt größer sein als in Europa und in den USA.
Und ein Nebeneffekt für die gar nicht so große Attraktivität für Anleihen aktuell ist ja auch, dass die Spreads im Unternehmensanleihenbereich, das heißt der Risikoaufschlag oder der Renditeaufschlag dafür, dass sie etwas höheres Kreditrisiko nehmen, auch relativ gering ist. Da müsste man wahrscheinlich tatsächlich auf das Szenario warten, das Sie für das Softlanding der USA beschrieben haben. Wenn wir also nochmal sozusagen auf konjunkturelle Schwäche zusteuern, dann werden die Spreads wahrscheinlich wieder auseinandergehen. Aber vorher ist der Risikoaufschlag im historischen Vergleich zumindest relativ mickrig und gar nicht so richtig attraktiv.
Nee, und es ist tatsächlich aber auch so ein bisschen der Markttechnik geschuldet, wenn Sie so eine Unternehmensanleihe gehabt hätten zum Jahresanfang, dann ist eigentlich so, angenommen, Sie hatten so eine 4%ige Anleihe, dann haben Sie einen Risikoaufschlag teilweise gehabt, so von 150, also 1,5 teilweise Prozentpunkte. Dann bleiben die Renditen für diese Unternehmensanleihen häufig stabil. Dagegen sind die Staatsanleihen leicht gestiegen. Und weil diese Unternehmensanleihen dann tendenziell etwas träger sind, schrumpft ihnen technisch gesehen der Risikoaufschlag. Aber das macht es natürlich inzwischen auch unattraktiver, weil, ich sag mal, auch viele Investoren, mit denen wir Gespräche hatten, das ist ja so, sie haben dann 4 und jeder will dann warten, weil sie sehr hohe Termingeldsätze hatten, wie wir es gerade hatten, viel im Geldmarkt und man wartet und wartet und irgendwann, wenn sie dann beginnen, in länger laufende Anleihen zu nehmen, dann investieren sie, dann ist der Aufschlag, solange sie überhaupt noch einen bekommen, positiv. Und das ist genau das, was Sie sagen heute. Wenn man es historisch nimmt, sind diese 1, teilweise je nach Region, zwischen 1 und 1,2, 1,3% Risikoaufschlag für, ich sag mal, Kreditrisiken, die sie nehmen, das ist dann nicht mehr viel und nicht sonderlich attraktiv. Spricht wiederum, Punkt zurück, eher, wenn sie nach Risikoaufschlägen schauen, die haben sie tatsächlich eher in Schwellenländern derzeit. Ja. Da haben sie relativ ordentliche Prämien. Und wie gesagt, die dürften tatsächlich von der US-Zinssenkung stärker profitieren als das, was wir hier sehen. Aber es gibt zumindest, darf man nicht unterschätzen, zumindest stabile Erträge hat man ja die letzten 10 Jahre auch schon anders gesehen.
Ja, lieber Herr Siller, wir haben ganz viele Themen diskutiert und wenn wir jetzt mal zusammenfassend uns sozusagen in die aktuelle Berichtssaison begeben und Sie sprechen mit vielen Mandanten und bereiten die auch so ein bisschen darauf vor, was im zweiten Halbjahr zu erwarten ist und Ihre Mandanten vielleicht sagen, ja prima, dann verdoppeln wir einfach das Ergebnis, das wir zum Halbjahr mit Ihnen erzielt haben und freuen uns dann, dass wir dann irgendwo bei deutlich über 20% rauskommen. Vielen Dank und gutes Händchen fürs zweite Halbjahr. Da müssen Sie dann wahrscheinlich die Euphorie ein kleines bisschen bremsen und vielleicht zum Abschluss nochmal, was ist so Ihr zusammenfassender Ausblick für das zweite Halbjahr? Was können Ihre Kunden von Ihnen erwarten? Gibt es vielleicht auch nicht Kunden, die sagen, hören Sie zu, Herr Siller, alles, was wir zum Halbjahr erreicht haben, ist ja das, was wir uns eigentlich für ein Gesamtjahr erhoffen. Ja. Wunderbar. Lassen Sie uns doch einfach das Risiko jetzt mal rausnehmen zum zweiten Halbjahr. Was ist Ihr Ratschlag? Wie stimmen Sie Ihren Kunden auf das zweite Halbjahr ein?
Also die Themen haben wir tatsächlich ab und zu in der Diskussion, ob man Gewinne nicht einfach mitnimmt, dass überraschend, muss man fairerweise sagen, überraschend gut im ersten Halbjahr gelaufen ist. Wenn Sie heute Mandanten haben, die so ausgewogene Mandate haben, dann haben Sie 8,5%, teilweise Kunden, die eher aktienorientierte Strategien fahren, die sind zweistellig im Ergebnis für ein halbes Jahr. Das ist dann schon enorm, enorm gut gelaufen. Nach vorne hin glaube ich, wir haben unverändert eine gute Chance fürs zweite Halbjahr. Durch das, was ich sagte, wir sehen nach wie vor kein überschäumendes, sagen wir mal, Gewinnwachstum, aber immerhin stabiles Gewinnwachstum, hohes einstelliges Gewinnwachstum für dieses Jahr. Ob die Konsensschätzung mit 10 plus, sage ich mal, für USA und Europa so kommt, werden wir sehen. Aber unverändert Gewinnwachstum und in der Tendenz leicht rückläufige Notenbankzinssätze. Das wird sich, haben wir gerade gesprochen, für länger laufende Anleihen nicht oder nur bedingt auswirken. Aber gefühlt, wir bekommen so ein bisschen Notenbankunterstützung auf der kurzfristigen Seite. Das Risiko nach oben ist eher so ein bisschen in den USA, dass es etwas besser geht Richtung 25 als ursprünglich befürchtet. Die europäische Wirtschaft trotz der Situation jetzt auch eben in den Wahlen, die wir zuletzt gesehen haben, ist doch relativ robust. Also insofern denke ich, haben wir trotzdem eine faire Chance, dass wir von hier nach vorne hin unverändert eher etwas zulegen dürften im zweiten Halbjahr. Allerdings, und das zeigen auch sehr gut dieser Ergebnismix, dass ich sage mal, jetzt gerade nochmal bei den Aktien, Unternehmensergebnisse zuletzt maßgeblich durch diese Technologiewerte getrieben werden. Da sehen wir eine Art Demokratisierung, weil dieser 100, mehr oder weniger 100% Gewinne aus Techs, die werden sich tatsächlich Richtung 15, 20% Ende des Jahres reduzieren. Das heißt, diese Bewegung, und das ist auch das, was wir jetzt sehr genau beobachten, diese anderen Branchen, was wir angesprochen haben, Digitalisierung, ein Stück weit Elektrifizierung, Automatisierung, das sind Themen, Dekarbonisierung, die jetzt aber auch tragen müssen, ergebnismäßig tragen müssen, weil so dieser, ich sag mal, dieses alleinige Zugpferd, das ist dann durch. Und das ist aber schon, was wir sehen. Deswegen Wachstum dürfte etwas moderater werden. Aber wenn Sie sich heute die Konsensschätzung anschauen für die nächsten 12 Monate, Aktienwelt zwischen 8 und 11%, ja, je nachdem, welche Quelle Sie bemühen. Sagen wir, Ergebniswachstum, ja, ist da. Wie viel werden wir sehen? Zinsen kommen tendenziell leicht zurück. Ist eigentlich ein Umfeld, das eigentlich, ich sag mal, weiter dafür spricht, zumindest in selektivem Wachstum weiterhin gut investiert zu bleiben.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Siller. Das war ein extrem spannender Spaziergang über die verschiedenen Gemarkungen unserer Anlagewelt und in Ihren Maschinenraum. Und ich habe viel gelernt und ich hoffe, unsere Hörer auch. Ich freue mich, wenn wir das bald fortsetzen, und wünsche Ihnen, ich sehe es ja, dass Sie weiterhin im Jahr 2024 ein gutes Händchen haben und dass Ihre Thesen aufgehen. Das wäre nicht das Schlechteste. Und wenn wir uns wiedersehen, haben wir wahrscheinlich mehr Klarheit in den USA und vielleicht auch ein bisschen mehr Klarheit in Europa. Und da freue ich mich sehr drauf. Für heute sage ich ganz, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Vielen Dank und bis bald.
Danke.
Danke Ihnen.